Wenn wir über den bewaffneten Kampf und die RAF sprechen, dann kann man sagen, dass die RAF eine der Bewegungsfraktionen gewesen ist, die aus der 68er-Revolte hervorgegangen sind. Ich denke, dass die Konfrontation, die sich mit 1968 angebahnt hat, dass das auch ein Ergebnis des politischen Klimas der Nachkriegszeit in der BRD gewesen ist. Sie haben in den 60er Jahren in Freiburg und in Mannheim studiert. Wie haben Sie denn die 60er Jahre wahrgenommen? Also was waren für Sie die prägenden Konfliktlinien in dieser Zeit?
Ja, ich bin aufgewachsen in den 50er und 60er Jahren, geboren 1944. Mein Elternhaus war nicht antifaschistisch, aber meine Eltern haben versucht, sich herauszuhalten aus dem Nazismus, aus dem Faschismus. Und das gelang ihnen auch ein Stück weit. Und das haben sie mir auch mitgegeben, sodass ich am Anfang gegen die 68er-Bewegung, die also auch, wie ich es damals gesehen habe, bewegt war, die auf die Straße ging, auf der Straße Politik gemacht habe und so weiter, war ich etwas skeptisch. Wie ich sie erlebt habe, die damalige Zeit war verstellt von narzisstischen Sekundärtugenden. Wie man heute weiß, wurde der Faschismus kaum aufgearbeitet und wir stießen ununterbrochen an Mauern von Disziplin, Ordnung, Sauberkeit, Unterordnung, eigenständiges Denken. Das war nicht erlaubt, nicht? Das war verpönt, nicht? Und es war also ein Raum, in dem man schwer leben konnte, sich als Individuum schwer entfalten konnte. Wir hatten, um das mal zu beschreiben, ganz kurz das Klima. Wir hatten zweierlei Lehrer. Da waren Lehrer, die waren jung, die waren nonkonformistisch. Die haben uns auch einigen gute Sachen beigebracht. Zum Beispiel, dass man einen kritischen Gedanken gegen Bestehendes fasst, nicht? Aber wir hatten eben auch Lehrer, die waren im Krieg und die waren teilweise davon traumatisiert. Also wir hatten einen Musiklehrer, der im Unterricht unmotiviert anfing zu weinen, weil wir haben nicht verstanden, warum. Wir hatten einen anderen Lehrer, der beendete die Englischstunde immer mit dem Satz Schluss aus, Genickschuss, oder er lernt das auswendig bis zum Vergasen. Und in dieser Atmosphäre, die wir erstmal nicht verstanden haben, nicht, bin ich aufgewachsen. Und die wurde eben geprägt von vielen ehemaligen Nazis, die als solche nicht erkennbar waren, aber deren die narzisstischen Verhaltensweisen in den Alltag eingebracht haben, sie dort auch durchgesetzt haben. Und wir mussten dann, das Verdienst der 68er-Bewegung, diese Mauern aufsprengen.
Sie haben erwähnt, dass Sie zunächst skeptisch waren gegenüber der 68er-Bewegung. Sie haben sich dann aber auch selber engagiert, sind selber politisch aktiv geworden, unter anderem im sozialistischen Patientenkollektiv in Heidelberg. Und die Bewegung dieser SPKs, die finde ich besonders interessant, weil ich das Gefühl habe, dass da Fragen und Probleme bearbeitet worden sind, die eigentlich immer noch von großer Relevanz sind. Ich glaube aber andererseits, dass heute kaum noch bekannt ist, was die sozialistischen Patientenkollektive eigentlich gewesen sind. Deshalb als Frage, was ist damals Anfang der 70er Jahre im SPK Heidelberg passiert? Worin bestanden da Ihre Aktivitäten?
Ja, ich will ein bisschen vorher ansetzen. Für mich war der Punkt der Politisierung die Erschießung von Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 in Berlin. Das ist ja viel besprochen worden in diesem Jahr, brauche ich nicht weiter ausführen. Dann kam der Anschlag auf Rudi Dutschke, auch der Anschlag gegen Martin Luther King in den USA. Das war die Zeit damals. Und es war eine Zeit des Experimentierens. Und alle, die zur RAF gingen, zum Beispiel später, die haben in irgendwelchen sozialen Bereichen experimentiert. Einige im Bereich Heimerziehung. Ich habe im Bereich der Psychiatrie oder Antipsychiatrie im SPK gearbeitet. Das SPK ist entstanden aus einem Konflikt mit einer erstarrten Universitätspsychiatrie. Heute gibt es für die Opfer dieser Psychiatrie einen Entschädigungsfonds, genauso wie für die Opfer der Heimerziehung. Und der Hintergrund war eine weltweit sich spürbar und hörbar machte antipsychiatrische Entwicklung, antipsychiatrische Experimentieren. Das bekannteste Experiment ist in Italien von Franco Basaglia, der also die Irrenhäuser, wie das damals hieß, aufgemacht hat und die Patienten nach Hause gehen ließ. Das SPK war eine Gruppe, die im Rahmen dieser 68er-Bewegung sagte, Kapitalismus macht krank. Mal ganz kurz ausgedrückt, Sie haben das schon angedeutet, dass es immer noch sehr aktuell ist. Ich will nur mal erinnern an die Dieselabgasbetrügereien, an denen tausende Menschen sterben jedes Jahr. Oder zum Beispiel den Armutsbericht der Bundesregierung. Arme sterben 10 Jahre früher als Wohlhabende oder Reiche. Das SPK hat ganz kurz ausgedrückt gesagt, ein Symptom ist ein Protest des Organismus gegen unzumutbare Arbeits- und Lebensbedingungen, aber gleichzeitig ein Protest, den der Krank gegen sich selbst richtet. Es kommt darauf an, diesen Protest nach außen zu richten gegen die krankmachenden Bedingungen. Was haben wir im SPK gemacht? Im SPK haben wir nicht zuletzt das, was die bereits geschilderten postnarzisstischen Sekundärtugenden in uns angerichtet, hinterlassen haben. Wir sind daran gegangen, das zu bearbeiten. Wie wirkt zum Beispiel das kapitalistische Warenverhältnis auf uns? Wir haben aber die bestehenden Strukturen, zum Beispiel das Arzt-Patient-Verhältnis, haben wir anders gestaltet, haben das anders eingerichtet bzw. aufgehoben. Und wir haben dann das gemacht, was wir als Gruppenagitation bezeichnet haben. Das heißt, die Patienten haben sich getroffen in der Agitation in der Gruppe und haben sich bemüht, haben versucht, ihre Problematik selbst aufzuarbeiten, was auch ging. Und das SPK stieß damals dann, das war also sehr wichtig, weil was damals aufkam, waren diese maoistische Gruppierung, Parteigründungen, die dann immer sagten, also wir müssen unseren Marx, Mao Zedong und Lenin lesen und nach denen handeln wir dann. Daran habe ich nicht geglaubt. Nicht? Ich habe geglaubt, dass Handeln immer auch ein Stück weit Unbewusstes ist, dass in den Menschen, dass der Mensch nicht kennt. Und es ging darum, dieses Handeln bewusst zu machen, damit wir damit besser umgehen können. Das SPK ist dann aber schnell auf die autoritären Strukturen gestoßen, die es damals gab, und wurde dann zerschlagen und hat sich auch selbst aufgelöst, wurde kriminalisiert. Es hat sich am Ende auch unter dem Druck, der über ein Jahr lang bestand, am Ende auch, muss ich sagen, zu einer schrillen Sekte entwickelt, die also mit den Anfangsintentionen kaum erkennbar noch etwas zu tun hatte. Und 1971 hat sich das SPK dann aufgelöst, beziehungsweise wurde zerschlagen. Es gab Gefangene aus dem SPK und so hat auch eine andere Phase für mich begonnen. Für mich war das diese Beendigung des SPK, das war ein Schock, das war Verzweiflung. Und ich habe mich damals gefragt, ich habe mich auch mal zurückgezogen, habe mich damals gefragt, ob ich diesen Weg weitergehen will. Und für mich war das Ausschlaggebende die Unterstützung des Genozids in Vietnam durch die damalige Bundesregierung Brandt. Und da sagte ich mir, es ist nicht ausgeschlossen, dass in Deutschland wieder faschistische Entwicklungen Platz greifen. Wir haben ja gelernt, während den Anfängen, aber was sind die Anfänge? Also ich habe das als die Anfänge betrachtet und nach Beendigung des SPKs gab es dann die Folterkomitees, die wir gegründet haben. Es gab SPK-Gefangene und es gab dann auch 1972, Mitte 1972 wurde die erste Generation der RAF festgenommen.
Sie haben jetzt die Auseinandersetzung erwähnt mit den Gefangenen, also sowohl des SPKs als auch sozusagen den Gefangenen der RAF. Sie beschreiben das auch in Ihrer Autobiografie, dass gerade die Situation dieser Gefangenen für Sie auch sozusagen mit so einer weitergehenden Politisierung geführt hat. Inwiefern war denn sozusagen einerseits die Zerschlagung des SPK und dann andererseits die Auseinandersetzung mit den Gefangenen? Wie hat das dann auch mit vielleicht beigetragen zu dem Entschluss, dann selbst in den bewaffneten Kampf zu gehen?
Naja, das hat natürlich ganz erheblich dazu beigetragen. Wichtig ist noch, wir waren ja nicht nur in einer Gesellschaft, in der es diese Erstarrung gibt, diese postnarzistische autoritäre Erstarrung. Wir erlebten auch zum Beispiel in Vietnam oder in Kuba. In Vietnam hat eine Bauernarmee auf gummireifen Sandalen und in Pyjamas die damals stärkste Militärmaschine der Welt in die Knie gezwungen. In Kuba haben 21 Guerilleros das Land in 2 Jahren befreit, das bis dahin so eine Art Rotlichtmühle der USA war. Und das hat uns gesagt, das Undenkbare ist denkbar, das Undenkbare ist möglich. Und dies kam in unserer Phase des sozialen, politischen, kulturellen, auch psychischen Experimentierens. Und die Gefangenensituation, also die Gefangenen wurden Haftbedingungen ausgesetzt, die unmenschlich waren. Es war toter Trakt, gab es eine Totalisolation. Ich selbst habe das ja dann auch selbst ab 1982 bis 1992 war ich in einem Hochsicherheitstrakt eingesperrt mit zwei anderen Gefangenen, 10 Jahre lang zusammen. Es gab dann zwischen 1972 und 1974 hatten die Gefangenen SPK und RAF, später nur RAF, 3 Hungerstreiks gemacht. Sie forderten die Aufhebung der Isolationshaft und Gleichbehandlung mit allen anderen Gefangenen. Und das wurde verwehrt. Holger Mainz zum Beispiel, der im November 1974 bei diesem dritten Hungerstreik gestorben ist, verhungert ist, auch dadurch, dass er bei der Zwangsernährung viel zu wenig der notwendigen Kalorienmenge zugeführt bekam. Und das war für uns ein Signal. Also die Gefangenen haben alles gegeben, was man geben kann, um diese Isolationshaft zu durchbrechen. Es wurde auch in dieser Zeit eine andere RAF-Gefangene, Astrid Boll, die musste aus Verhandlungs- und haftunfähig entlassen werden. Und das war für uns also auch Ausdruck dieses möglicherweise kommenden Faschismus. Und jetzt haben wir uns gesagt, jetzt müssen wir, die Gefangenen haben das jahrelang versucht, jetzt müssen wir die Dinge in die Hand nehmen. Und dann haben wir diesen verhängnisvollen Schritt gemacht, die deutsche Botschaft in Stockholm zu besetzen und haben dort Geiseln genommen und 2 Geiseln erschossen. Und 2 von uns sind da auch gestorben an dieser Botschaftsbesetzung in Stockholm und beziehungsweise danach. Und das war eine Sache, ich habe da auch lange gebraucht, bis ich mir das vergegenwärtigt habe, dass was wir da gemacht haben. Wir haben dabei natürlich auch Normen gesetzt für Pausen, für die sogenannten Sympathisanten, für die Militanten, die wir unmöglich hätten setzen dürfen. Wir haben die Erschießung von Gefangenen, von Geiseln, hat ja mit einer besseren Gesellschaft überhaupt nichts zu tun, sondern liegt dem diametral entgegengesetzt, liegt dem diametral quer. Und wir hätten früher, mit wir meine ich die Gefangenen, die in Stockholm vorher dabei waren, wir hätten uns dazu früher auch sehr selbstkritisch äußern müssen.
Die Aktion in Stockholm war ja selber auch sozusagen mit dem Zweck versehen, Gefangene freizupressen. Nachdem diese Aktion gescheitert ist, fanden Sie sich dann selbst als Gefangener der RAF im Gefängnis wieder. In Ihrer Autobiografie beschreiben Sie, wie dann ja die Auseinandersetzung mit den eigenen Haftbedingungen begann und wie Sie eigentlich im Gefängnis dann weiter gekämpft haben. Das ist, glaube ich, was für Leute ohne Knasterfahrung schwer vorstellbar ist. Deshalb die Frage, unter welchen Bedingungen war es denn dann im Gefängnis überhaupt möglich, sich zu organisieren? Und wie ist das letztlich passiert dann auch?
Ja, also ich habe insgesamt, ich will jetzt nicht die gesamten Haftbedingungen detailliert darstellen, ich war meistens in Isolationshaft, teilweise ganz Isolation, also ganz alleine oder auch zu zweit oder zu viert vorm Prozess wurde das etwas gelockert, konnte man zusammen sein. Die wollten nicht riskieren, dass nochmal welche von uns als Haft- und verhandlungsunfähig entlassen werden mussten. Aber nach dem Prozess kam das brutale Gegenteil. Und 1982 habe ich durchgesetzt, dass ich nach Celle zu Roimheim, Hochsicherheitstrakt, schon 3 andere Gefangene der RAF bzw. Bewegung zum 2. Juni inhaftiert waren. Und dann waren wir dort zu viert. Wir wollten natürlich eine größere Gruppe, 6 Jahre lang am Ende zu dritt, nachdem einer entlassen worden war. Wie haben wir das gemacht? Wir hatten mit Hilfe der Anwälte zum Beispiel, konnten wir die Hungerstreik abstimmen und die Bundesanwaltschaft und die Gerichte haben alles versucht, das zu verhindern, haben Trennscheiben eingezogen, auch bei uns, obwohl es bei uns rechtlich gar nicht zulässig war, also bei den Stockholmern, sage ich mal so. Und wir haben es immer wieder kam dann jahrelang, ich habe insgesamt 12 Hungerstreiks gemacht, morgens um 6 Uhr die Nachricht in den Haftanstalt der Bundesrepublik haben, ich weiß nicht wie viel, 40 oder 50 Gefangene aus der RAF, ein Hungerstreik begonnen. Nicht? Und das war ein wichtiges Kampfmittel. Wir hatten ja nicht die Möglichkeiten, als Gefangene zu demonstrieren oder sonst irgendwas zu machen. Die Protestmöglichkeiten, die man als Gefangener hat, die sind sehr, sehr begrenzt, sehr beschränkt. Und bis hin zum Einsatz des eigenen Lebens. Aber ich habe mich in der Situation, als ich gespürt habe, dass dieses System, das dagegen uns aufgestellt war, in Form der Isolationshaft, dass die Akteure dieses Systems ratlos dastanden, obwohl ich fast gestorben war. Ich habe darunter nicht gelitten, sondern ich habe das empfunden als einen Sieg im Kampf um die eigene Menschenwürde.
Ich denke, für die Gefangenen der RAF war es damals bestimmt entscheidend, dass es auch draußen Gruppen gab, die sich mit den Inhaftierten der RAF auseinandergesetzt haben und sich mit ihnen solidarisiert haben und auch die Situation dieser Gefangenen in der Öffentlichkeit thematisiert haben. Und dafür war es ja sicher nötig, dass es einen Austausch zwischen drinnen und draußen gegeben hat. Es ist natürlich ein Austausch gewesen, der Einschränkungen unterlegen ist. Das hatten Sie auch schon erwähnt. Wie konnten Sie denn überhaupt mit Leuten draußen kommunizieren und wie haben Sie auch die Bewegung draußen wahrgenommen?
Ja, das ist eine wichtige und gute Frage, weil wir natürlich in der Isolationshaft andere Wahrnehmungen hatten, als die Realität tatsächlich insgesamt, wie sie aussah. Ne? Der Mensch braucht Umweltreize in einem bestimmten Umfang. Wenn es zu viel sind, wird der menschliche Organismus krank. Das ist zum Beispiel Stress oder Burnout. Wenn es zu wenig sind, ist es genauso. Ne? Wir haben uns damals natürlich immer versucht, ein Bild zu machen von dem, was draußen losgeht. Wir konnten Briefe schreiben. Also für mich war das Briefeschreiben nach draußen, die dann draußen fotokopiert wurden und kursierten. Internet gab es ja damals noch nicht. Und das war für mich ein wichtiges Rettungsfloß, weil ich dann an diesen Briefen teilweise lange gearbeitet habe. Ich habe die jetzt im Rahmen meiner Autobiografie wieder ausgegraben. Und das waren hunderte von Seiten. Ich habe teilweise Briefe von 10, 12, 15 Seiten geschrieben. Wer schreibt sowas noch im Zeitalter der Kurznachrichten? Und auf diese Weise kam eine Kommunikation auch mit draußen zustande. Das wurde einigermaßen geduldet. Natürlich konnten wir nicht reinschreiben in die Briefe, wir müssen den Staat vernichten oder irgend sowas, das haben wir nicht gemacht. Und außerdem hatten wir auch Besuche, da konnten wir natürlich nicht unsere Hungerstreiks besprechen oder in den Briefen konnten wir das auch nicht machen. Aber es kam doch eine ganze Menge Informationen nach draußen und die Entwicklung, die draußen war, uns hat natürlich das gut getan, dass wir unterstützt werden mit Aktivitäten, mit starker oder auch schwacher Mobilisierung bei dem Hungerstreik draußen. Und wir haben dann versucht, auch nach draußen Signale zu geben. Also es war für uns ganz wichtig, die Unterstützung draußen. Aber sie war natürlich auch ein Stück weit, also die Kommunikation zwischendrin draußen, sehr prekär, weil der Mensch neigt dazu, sich von einer Sache ein Bild zu machen und das Bild oder ein Film oder das Bild, das man im Kopf hat, das stimmt nicht immer mit der Wirklichkeit überein. Das weiß ich heute, nachdem ich jetzt gerade im Rahmen eines Buchs mit etlichen Leuten gesprochen habe, die ich schon vergessen habe, die mich damals besucht haben. Und ich habe dann erfahren, was sie damals gemacht und drauf hatten. Und ich war völlig verblüfft. Aber es ging eine Kommunikation, was wichtig war für uns, dass wir Grenzen überschritten haben, dass wir, wie ja auch der Titel meines Buchs ist, dass wir nach draußen auch ein Beispiel gegeben haben mit unserem Kampf. Und das war also diese Selbstermächtigung, will ich mal so sagen, die wir im Gefängnis hatten. Wenn mir also vorher jemand gesagt hätte, du machst also 9 Wochen Hungerstreik, dann hätte ich gesagt, du hast nicht mehr alle Latten am Zaun, das werde ich nie machen. Doch, ich habe es gemacht. Und man entfaltet in dieser Situation Kräfte, die man sich selbst nicht zugetraut hat. Und das war eine ganz wichtige Erfahrung für mein ganzes Leben. Und dann unterschreiben war eben auch ein Rettungskurs für mich, worüber ich mich erhalten habe, also meine Identität, mein eigenes Denken und so weiter erhalten habe. Das musste man auch jeden Morgen gegen die Isolationshaft. Ich habe dann in der Zelle auf und ab Kopfrechnen gemacht zum Beispiel. Oder ich habe Gedichte von Bert Brecht auswendig gelernt, einfach um den Gehirnapparat anzuwerfen, nicht, um den in Bewegung zu bringen. Ich habe mich jeden Morgen gefühlt, das kann man tatsächlich jemanden von draußen schlecht beschreiben. Ich bringe immer das Bild, jeder hat schon mal eine Nacht lang durchgesoffen und hat am nächsten Morgen einen völligen Nebel im Kopf. Genauso habe ich mich de facto 17, 18, 19 Jahre lang jeden Tag gefühlt und jeden Tag musste ich dagegen ankämpfen.
Sie hatten schon erwähnt, dass Sie ja dann in Celle in Haft saßen, in einer Dreiergruppe, unter anderem mit Karl-Heinz Delvo. Und diese Gefangenengruppe in Celle, die ist ja dann dadurch bekannt geworden, dass Sie sich auch kritisch zu Teilen der Bewegung draußen und zur Entwicklung innerhalb der RAF geäußert haben. Worin bestand denn damals Ihre Kritik?
Also ich hatte ja bereits gesagt, dass die Hauptkritik, Hauptselbstkritik, die wir hätten bringen müssen, das wäre eine Selbstkritik der Stockholmer Aktion gewesen. Aber das erste Erlebnis, das wir hatten, war die Entführung der Landshut. Das ist ein Flugzeug, das ja jetzt in den letzten Tagen nach Deutschland zurückgebracht wurde von Brasilien. Das waren Mallorca-Urlauber, also Menschen, die, wie sie heute in meiner Nachbarschaft wohnen, ich kenne, das waren also wirklich keine Klassenfeinde. Die gehörten eher zu denen, von denen wir annahmen, dass wir sie befreien würden oder dass man dafür ihre bessere Gesellschaft. Und ich habe damals nach draußen geschrieben, in Briefen, das war tatsächlich das Brechen eines Tabus. Nicht? Das war Tabu, und die Illegalen draußen zu kritisieren. Ich habe gesagt, Leute, die RAF-Fraktion ist eine Fraktion von 68, nicht? Und die ersten Aktionen der RAF spiegeln das ja auch wieder, nicht? Gegen Springer, gegen Vietnamkrieg und so weiter. Dann ist aber 1974 ist 68 hat abgenommen, ist zu Ende gegangen. Und dann sind neue Bewegungen entstanden, zum Beispiel die Anti-AKW-Bewegung 1973 oder die Friedensbewegung, die Hausbesetzerbewegung. Ich habe gesagt, die RAF muss sich mit diesen neuen Bewegungen auseinandersetzen, so wie sie sich damals von 68 beeinflusst hat oder Einfluss genommen hat. Und oder sie musste den bewaffneten Kampf einstellen. Ein weiterer Kritikpunkt, ich habe da gerade vor ein paar Tagen mit jemandem darüber diskutiert, bei der Lesung, die ich in Bielefeld hatte, dass es gab eine ganz harte, heftige Diskussion über die Erschießung des jungen USGIs in Wiesbaden-Pimenten, nur um an seinen Ausweis heranzukommen. Und das war damals sehr schwer, weil es gab grundsätzlich eine Fehlentwicklung in der Szene draußen. Und diese Fehlentwicklung bestand in der Kritiklosigkeit gegenüber dem, was die RAF gemacht hat, uns ein blindes Folgen, ohne sich einen eigenen Kopf zu machen. Und so hat sich das dann für uns Zeller, wir haben viel nachgedacht über diese Dinge, wir haben uns einen kritischen Kopf gemacht über das, was gelaufen ist. Und so hat sich dann irgendwie die Jahre über die Gruppe die Zeller herausgebildet, was wir eigentlich gar nicht unbedingt wollten, aber das kam dann draußen so an. Und das hat dann auch irgendwann, ich glaube, das war 1992, zur Spaltung der Gefangenengruppe geführt. Das war für mich eine ganz, ganz schreckliche Sache, auch eine dumme Sache, würde ich heute sagen, weil das war völlig überflüssig. Und es gibt unter uns, unter den ehemaligen RAF-Gefangenen, gibt es kaum irgendeine Diskussion heute. Nicht? Also auch zu meinem Buch habe ich von 3 oder 4 Leuten, die ehemals bei der RAF waren oder im Knast, was gehört, ansonsten von niemandem.
Im Jahr 1995 sind Sie dann aus dem Gefängnis entlassen worden und ich finde es besonders eindrücklich, wie Sie das in Ihrer Autobiografie beschreiben, quasi den Wechsel von drinnen nach draußen, ein Wechsel, der ja keineswegs einfach gewesen ist. Sie saßen 20 Jahre im Gefängnis und das ist eine Zeit, in der in der politischen Landschaft der Bundesrepublik ziemlich viel passiert ist. Man denke nur an die Wiedervereinigung, die in der Zwischenzeit ja stattgefunden hat. Und mich würde da insbesondere interessieren, wie haben Sie nach Ihrer Haftentlassung denn den Zustand der linken Bewegung wahrgenommen, zu der Sie ja vor dem Haftantritt auch gehört hatten?
Naja, also die linke Bewegung auch in ihrer Kraft, in ihrer begrenzten Kraft, die es 68 und Anfang der 70er Jahre noch gab, die dann auch später kam mit diesen neuen Themen, Anti-AKW und so weiter, was ich bereits geschildert habe, die gab es nicht mehr. Nicht? Und das war eigentlich auch eine ziemlich deprimierende Geschichte. Zuerst habe ich in Hamburg gelebt bei einem Freund, der mich auch besucht hat, Nass, der hat mich aufgenommen. Und ich habe ihn dann gefragt, wo könnte ich mich denn engagieren hier in Hamburg? Und er hatte ein oder zwei Gruppen genannt, der ein sehr politischer Mensch, der also sein ganzes Leben lang linke Politik gemacht hat, seinen Verlag auch macht. Und das fand ich ziemlich trostlos, dass es da nichts gab, woran man sich wirklich engagieren könnte. Und ich war dann auch immer sofort der ehemalige Gefangene aus der Raft. Und das, ich habe dann Veranstaltungen gemacht, wurde eingeladen, habe Vorträge gemacht oder Diskussionen in Sälen und so weiter. Aber irgendwann ist mir das auf den Geist gegangen, diese Existenz als ehemaliger Gefangener aus der Raft. Ne? Weil ich sage, das ist eine Existenz, die aus der Vergangenheit nährt, was mal war, aber nicht aus der Gegenwart und aus der Zukunft. Und da gab es eigentlich im Grunde genommen gab es viel zu tun, weil die Spaltung der Gesellschaft, die war damals in Arm und Reich, die war damals schon sichtbar und spürbar. Und ich konnte mich also da nicht einklinken. Dazu kommt natürlich auch, dass die unmittelbar nach der Entlassung die völlige Reizüberflutung, dass ich das erstmal verkraften musste, nicht? Also wenn ich mal mit einer Freundin ins Kino gegangen bin, da bin ich da regelmäßig eingeschlafen, weil ich habe das einfach nicht geschafft und ich habe auch sehr viel das Bedürfnis gehabt, mich zurückzuziehen, alleine zu sein, weil es war mir einfach zu viel. Nicht? Also fühle ich mich fitter als damals, wo ich 20 Jahre jünger war, aber da war eine ganz schwierige Zeit und wir hatten ja Kontakt auch, also Briefkontakte oder Kommunikationskontakte mit anderen Gruppen, zum Beispiel auch mit den Tupamaros in Uruguay. Tupamaros in Uruguay war eine Stadtguerilla-Gruppe, die zu diesem Zeitpunkt sich längst in eine legale Gruppe umgeformt haben. Die Diktatur in Uruguay war 85 zu Ende und von denen hatten mich welche im Knast besucht. Und nach meiner Entlassung, ein Dreivierteljahr nach meiner Entlassung, bin ich zum ersten Mal nach Uruguay geflogen und habe dort die Tupamaros besucht, die auf uns geblickt haben mit einem illusionären Blick, so wie wir auch in Südbewegungen geblickt haben, zum Beispiel auch später dann die Bewegung in Nicaragua. Da haben wir auch, beide Seiten haben da jeweils Hoffnungen mit verknüpft, die also nicht ganz mit der Realität zu tun hat, die falsch waren, die auch Ausdruck waren der damals sehr stark existierenden internationalen Solidarität. Die habe ich besucht, ich habe sie dann nach meiner Entlassung besucht und auf diesem Weg bin ich dann später auch über verschiedene Besuche und so weiter und so fort auf das Land Brasilien gestoßen, mit dem ich mich bis dahin noch kaum beschäftigt hatte. Wir kannten aus Brasilien, aus dem Widerstand gegen die Diktatur 64 bis 1985 kannten wir den Carlos Marighella und sein Handbuch der Stadtguerilla. Das war's aber auch. Ne? Und ich bin da zum ersten Mal nach Brasilien, das war im Jahr 1999 oder 2000 und habe dort einen einzigen Brasilianer besucht, den ich in Brasilien kannte. Das war Oscar, der war früher an der Musikhochschule in Freiburg, wo ich studiert habe. Er studiert, gehörte zu meinem Freundeskreis. Ne? Und ich bin dann zum ersten Mal stand ich mit ihm, ich bin nach Rio geflogen, er hat mich abgeholt und dann stand ich zuerst mal am Strand von Ipanema in Rio und dachte, das ist der extrem denkbare Gegensatz zum Hochsicherheitstrakt. Hier möchte ich eigentlich sein, aber ich hatte nicht die Mittel dazu. Also das hat schon einige Zeit gedauert, bis ich das dann geschafft habe.
Wie Sie Ihr Lebensweg nach der Zeit des Gefängnisses dann erst nach Uruguay und dann nach Brasilien geführt hat, das kann man auch nachlesen in der Autobiografie, die kürzlich erschienen ist im Verlag Assoziation A. Über Grenzen heißt diese Autobiografie. Und ich habe eben mit Lutz Taufer gesprochen, der Autor dieser Autobiografie ist. Herr Taufer, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich so ausführlich Zeit genommen haben, mit uns hier über diese Autobiografie zu sprechen. Das war für mich auch ein sehr eindrückliches Gespräch und ich möchte auch den Hörerinnen und Hörern von Radio Korax diese Autobiografie empfehlen. Das ist ein Buch, das ich in kürzester Zeit gelesen habe, weil es wirklich sehr spannend geschrieben ist. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich und sende viele Grüße nach Berlin.
Ich bedanke mich auch. War ein sehr gutes Gespräch. Danke.